die Menschen haben, zusätzlich zu dem, dass sie keine Freiheit haben und zusätzlich zu dem, dass sie eben keine Perspektive haben, einfach wirtschaftliche Einschränkungen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Manchmal werden die Lebensmittel innerhalb von wenigen Monaten und Wochen haben sie Erhöhungen von über 300% und Verdopplungen. Insofern geht es den Menschen einfach so schlecht, dass jetzt dieser Tod von Mahsa Amini hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Die heutige Folge beschäftigt sich mit der Lage im Iran. Seit 6 Wochen protestieren die Menschen dort gegen das brutale Regime und riskieren dabei tagtäglich, misshandelt, ins Gefängnis gesteckt oder gar getötet zu werden. Ausgelöst wurde all das vom Tod einer jungen Frau, Jina Mahsa Amini, die gerade mal 22 Jahre alt war. Ganz oft, wenn ich in den letzten Wochen Bilder und Videos von den Protesten gesehen habe, habe ich gedacht, krass, ob ich mich das auch trauen würde? Und dann gemerkt, dass ich viel zu wenig über den Iran weiß. Und deswegen habe ich Natalie Amiri zu Deutschland 3000 eingeladen. Natalie ist eine deutsch-iranische Journalistin. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Auslandsmagazin Weltspiegel im Ersten, aus den Tagesthemen oder von Instagram und Twitter. Sie hat Orientalistik studiert und war ihr ganzes Leben über immer wieder im Iran, als Schülerin, Studierende und später auch als Korrespondentin. 2015 übernahm sie die Leitung des ARD-Studios in der Hauptstadt Teheran. Vor gut 2 Jahren musste sie diesen Job allerdings gegen ihren Willen aufgeben und das Land verlassen. Wie es dazu kam und warum sie heute nicht mehr in den Iran einreisen kann, obwohl sie es gerade jetzt so gerne würde, hat sie mir im Gespräch erzählt. Vor allem hat sie aber nochmal einen echt guten Eindruck davon vermittelt, wie der Alltag junger Iranerinnen und Iraner unter dem unterdrückerischen Regime aussieht und was die Proteste jetzt ändern könnten. Dafür haben wir zwischendurch ein bisschen rausgezoomt und uns die größeren internationalen Zusammenhänge angeguckt. Natalie kann die echt gut erklären und ich hoffe, dass ihr nach dieser Folge alle sagen könnt, okay, wow, jetzt habe ich das alles nochmal ein gutes Stück besser verstanden. Mir ging es jedenfalls so und noch dazu haben mich die Geschichten, die Natalie erzählt hat, auch einfach sehr berührt. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Natalie Amiri. Natalie, wo kommst du gerade her?
Jetzt wollte ich gerade irgendwie was ganz Hochtrabendes sagen, aber ich komme einfach nur vom Zeitungslesen gerade her. Ich habe gerade die Zeitung aufgeklappt, weil da ist das Zeitdossier mit Stimmen aus dem Iran, die einfach ganz viele verschiedene Perspektiven und eine Inneneinsicht geben, was so wahnsinnig wichtig ist, gerade in Zeiten, wo du einfach nichts oder sehr wenig mitbekommst, was wirklich abgeht im Land.
Und heute, das sage ich jetzt vielleicht einmal dazu, heute ist der 27.10., ein Tag nach dem 40. oder 40 Tage nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Und gestern haben wir Bilder gesehen, da sind zigtausende Iranerinnen und Iraner zum Grab von ihr gereist, um dort zu demonstrieren, haben da wirklich harte Gewalt und harte Strafen riskiert. Und gestern Abend im deutschen Fernsehen haben Joko und Klaas ihre berühmten 15 Minuten auf ProSieben auch den Protesten im Iran gewidmet und haben außerdem ihre Instagram-Accounts mit ja Millionen Reichweite an 2 iranische Aktivistinnen verschenkt. Was hältst du von dieser Aktion?
Ich habe gerade mit Klaas telefoniert und ich halte diese Aktion für gut. Sie haben mich auch davor gefragt, was ich davon halte. Und das, was die iranische Bevölkerung nicht hat, ist eine Lobby. Sie haben, weißt du, wir haben es jetzt in der Ukraine gesehen, es gibt einen Präsident Zelensky, der wirklich stirbt für sein Volk, für die Bevölkerung der Ukraine. Es gab einen Botschafter der Ukraine, der hier wirklich Druck gemacht hat, der sich eingesetzt hat, der gesagt hat, da sterben jeden Tag Leute. Es fühlt sich so an, als hätte die iranische Bevölkerung keine Eltern. Sie haben niemanden, der auf sie aufpasst, niemanden, der sich für sie einsetzt, niemanden, der sie beschützt. Und das ist so ein krasser Gegenteil zu dem, was wir jetzt in der Ukraine zum Beispiel gesehen haben. Die Menschen, kämpfen gegen das Regime, die aber am längeren Hebel sitzen, die einfach die Waffen in der Hand haben, die eine Revolutionsgarde haben, Basij-Milizen haben, sie haben diese spezialen Einsatzkräfte, Sitte-Shurish nennt man die auf Farsi, die einfach dafür ausgebildet sind, die Menschen niederzuprügeln. Also genau solche Proteste im Keim zu ersticken. Und es ist das erste Mal, dass es ihnen nicht gelingt, weil diese Proteste, und das ist der große Vorteil der Zivilbevölkerung, dieses Mal so dezentral sind und nicht richtig organisiert. Sie haben eigentlich keinen Anführer, also sie haben keinen Anführer. Es gibt keinen Oppositionsführer. Zu Beginn habe ich immer wieder gesagt, das ist das Problem auch von ihnen, weil so können sie ja sich nicht organisieren und nicht verabreden. Inzwischen sehe ich das etwas anders, weil die Menschen selber im Iran auch sagen, wenn wir einen Kopf hätten, würde der ja eliminiert werden und dann würden die Proteste im Keim ersticken. Also ist es besser, dass wir permanent in vielen verschiedenen Städten, es gibt 31 Provinzen im Iran, in 31 Provinzen immer wieder aufpoppen, wie so Flashmobs und dann wieder uns zurückziehen. Deswegen heißt es dann auch zeitweise wieder, die Proteste ebben ab. Das ist aber nicht der Fall, wir haben es ja gestern gesehen. Es waren am Grab von Mahsa Amini laut eines iranischen Journalisten, der aus der Stadt Sarres, dieser kurdischen Stadt im Westen Irans, auch selber kommt. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass 100.000 gekommen sind, obwohl so krass viel Sicherheitskräfte eingesetzt worden sind, schon in den Tagen davor. Und auch der Provinzgouverneur gesagt hat, es gibt keine Trauerfeier und die Familie von Mahsa Amini sollte auch gezwungen werden, ein Statement zu veröffentlichen, dass es eben keine Trauerfeier gibt, weil Trauerfeiern sind wahnsinnig wichtig im Islam, der 40. Todestag und der 7. Todestag, der 40., da kommen einfach auch nochmal alle, um ihre auch Ehre dem Toten, auch der Familie des Toten zu geben, zu zeigen. Und das wollte der Staat, das Regime verhindern, was ihnen einfach überhaupt nicht gelungen ist, weil nicht nur in Sarres kamen die Menschen auf die Straße, sondern in Dutzenden anderen iranischen Straßen, unter anderem in Iran, sind Ärztinnen und Ärzte auf die Straße gegangen, die vor der Ärztekammer protestiert haben, Tod dem Diktator gerufen haben, die dann übrigens auch wieder mit Tränengas massiv beschossen worden sind und mit Paintball-Gewehren. Insofern, es ist schon krass, wenn man sieht, dass Lehrer auf der Straße und Ärztinnen und Ärzte beschossen werden, dass Kinder getötet werden und dass Anwälte im Gefängnis sitzen. Das ist ein enorm hoher Preis, aber den ist dieses Regime bereit zu zahlen, um selber zu überleben.
Ich würde gerne, bevor wir gleich näher auf die Proteste eingehen, noch mal so ein paar Wochen zurückspulen, weil ich mich bei der Vorbereitung gefragt habe, wie unterscheidet sich und wo überall unterscheidet sich wohl der Alltag von einer jungen Iranerin in Teheran oder Isfahan von meinem? Und ich habe überlegt, dass wir das über Entweder-Oder-Fragen probieren könnten. Die gibt's nämlich bei Deutschland 3000 auch immer, normalerweise direkt an die Gäste gerichtet. Und ich wollte dich bitten, kannst du mal versuchen, das aus Sicht einer jungen Iranerin zu beantworten? Die erste Frage wäre, Telefon oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht.
Ausbildung oder Studium?
Studium. Studium ist wahnsinnig wichtig im Iran. Und wenn du dir die Hochschulabsolventinnen ansiehst, sind es übrigens 57% Frauen, sodass Iran das erste Land ist, in dem das Regime eine Männerquote einführen wollte, damit die Männer gepusht werden.
Und was für Perspektiven hat man im Iran, ob jetzt als Akademikerin oder nicht? Weil ich habe gelesen, dass die Jugenderwerbslosenquote ja wirklich enorm hoch ist, ein Vielfaches von der in Deutschland.
Ja, genau. Also die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen liegt eigentlich bei fast 50%. Insofern, man hat nicht sehr viele Möglichkeiten und Zukunftsperspektiven im Iran. Das hat zur Folge, dass es einen riesen Braindrain gibt. Gerade die Hochschulabsolventen der Elite-Universitäten Sharif, wo wir jetzt gerade diese massiven Proteste auch gesehen haben, das sind wirklich die Brains des Landes, die wandern alle ab und zwar mit Stipendien in die USA. Also da haben auch die USA einen riesen Vorteil davon, dass die Menschen im eigenen Land keine Zukunft, keine Perspektive sehen.
Und das, obwohl die USA im Iran ja alles andere als einen guten Ruf haben, oder?
Ja, das ist der Ruf oder das ist die Wahrnehmung, den man hier hat. Denn es gibt ja immer wieder die Anti-Amerika-Demonstrationen und dieser Ruf des Satans und Iran. Die USA gehören einfach zu den, das Feindbild USA gehört zu den Säulen der Islamischen Republik. Das, von Anfang an wurde das aufgebaut. Es gab ja auch diese Geiselnahme 444 Tage zu Beginn der Revolution, wo amerikanische Diplomaten und Diplomatinnen festgenommen wurden. Insofern gibt es diese Feindschaft seit Beginn der Islamischen Republik. Sie gehört dazu. Aber wenn du die Menschen auf der Straße fragst, ich war natürlich oft bei dieser Anti-Amerika-Demonstration, die findet traditionell immer am 4. November statt. Und da habe ich dann mal, da werden immer Schülerinnen und Schüler hingekarrt, die haben an dem Tag schulfrei und an dem Tag war ich eben mit Kamera auch unterwegs und fragte dann einen Schüler, sag mal, als ich gesehen habe, die Lehrerin schaut nicht hin. Ne? Also zuerst habe ich gefragt, so was, warum seid ihr denn hier? Ja, Amerika und der Feind unseres Landes und die wollen uns vernichten. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wenn ich morgen Visum für dich besorgen kann, würdest du gehen nach USA? Und dann strahlt er mich an und sagt, ja, natürlich, und könntest du für meine Schwester auch noch eins besorgen? Insofern, wirklich, also ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber geh einmal durch den Iran und frag, wer ist bereit, in die USA zu gehen? Ich glaube, du würdest niemanden hören, der Nein sagt. Ich habe selbst mit dem krassesten, wirklich Hardliner, Chefredakteur von Kay Horn, er ist auch der Berater von Khamenei, dem Revolutionsführer des Landes. Mit ihm habe ich, Shariat Maduri heißt er, ein Interview geführt und er hat eben gegen Amerika gebasht und so weiter und er saß einfach hinter einem riesen Apple-Computer. Insofern, das ist alles auch sehr viel Propaganda des Regimes, denn wenn du einen Feind im Außen hast, musst du dich ja nicht erklären im Inneren. Und das ist auch gerade das, was passiert, dass die Proteste ja einfach kleingeredet werden und den Ausländern und den ausländischen Initiatoren in die Schuhe geschoben werden, wobei einfach das Volk auf der Straße ist. Und keiner, gerade ist es den Menschen auf der Straße, dass sie immer wieder betonen, wir sind nicht vom Ausland gesteuert, wir haben keine Geldgeber vom Ausland. Es ist unsere reine Wut auf dieses Regime, dass wir auf der Straße stehen.
Ich mache weiter mit entweder oder, Rock oder Hose?
Draußen Hose, auf einer Party Rock und zwar ziemlich kurz.
Ja, eine Partyfrage habe ich ja auch dabei. So Freitagabends in Teheran, eher zu Hause auf der Couch oder raus und Party machen?
Naja, wenn du mich jetzt fragen würdest, Donnerstag eher auf der Couch oder Party machen, würde ich sagen Party, weil Donnerstag ist der Freitag im Iran. Freitag ist ja der Sonntag im Iran. Insofern definitiv Party, aber definitiv auch vor ein paar Jahren, denn die Menschen haben seit Corona und dann in Folge jetzt mit diesen unglaublichen Repressionen durch den neuen Präsidenten und der wirtschaftlichen katastrophalen Lage einfach wirklich keine Lust mehr und auch kein Geld mehr für Partys. Insofern, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, definitiv Party und zwar echt mit die Besten, die man so weltweit erleben kann.
Und gab es auf den Partys alkoholische oder nicht alkoholische Cocktails? Weil der ist doch auch verboten eigentlich im Iran.
Alles, was im Iran verboten ist, wird existenziell mehr verwendet. Also wirklich, es ist, ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken wie im Iran. Ich hatte auch noch nie so eine große Bar zu Hause wie im Iran. Da hatte ich sogar Baileys stehen. Ich meine, wer hat denn Baileys zu Hause stehen? Aber es war einfach auch ein bisschen sozialer Druck, muss ich sagen, dass man auch genügend anbieten konnte. Insofern, im Iran wird unglaublich viel Alkohol getrunken und zwar so viel, obwohl verboten, ne? Und obwohl darauf Prügelstrafe steht und wirklich es gefährlich ist, Alkohol zu trinken, aber es wird so viel Alkohol getrunken, dass sogar im Staatsfernsehen vor ein paar Jahren, ich kann mich erinnern, da habe ich einen Weltspiegel drüber gemacht, dadurch, dass das Problem so gravierend ist, da wirklich dann darüber gesprochen wurde. Und bis dahin hatte man es immer totgeschwiegen und so getan, als gäbe es keinen Alkohol. Und der Alkohol, by the way, ist auch noch reingeschmuggelt über die Grenzen und zwar über die Revolutionsgarde, die sich daran auch unglaublich bereichern an diesem Schmuggel.
Also man merkt schon an diesen wenigen Beispielen, wie auch gerade mit dem Apple-Computer, dass es alles super widersprüchlich ist, ne? Und dass gleichzeitig aber die Menschen im Alltag da enorm drunter leiden.
Es ist einfach ein paralleles Leben, das die Menschen führen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, nachdem ich dann das Studio aufgeben musste in Teheran. Und da heißt ein Kapitel die Parallelgesellschaft. Und das ist wirklich so. Die Gesellschaft führt ein paralleles Leben zu dem, was das Regime will. Du machst die Tür zu und dann bist du in deinen, in Anführungsstrichen, geschützten Mauern. Denn die Sittenpolizei kann ja jederzeit stürmen. Aber trotzdem lebst du dann innerhalb dieser eigenen Mauern das Leben, das du eigentlich möchtest. Und das ist überwiegend das, was ich gesehen habe, freiheitlich und säkular. Die iranische Gesellschaft ist mehrheitlich säkular eingestellt. Ich kenne keine so säkulare Gesellschaft außer Israel in dieser Region. Ja, und auch wenn du dir Umfragen anschaust, es gab vor 2 Jahren eine Umfrage in Bezug auf islamisch sein. Und nur 30% der Iraner definieren sich noch als Muslime. Und das sieht man auch in den Moscheen. Also ich meine, wenn ich in der Türkei unterwegs bin, auch zum Arbeiten, die Moscheen sind voll, 5-mal am Tag. Im Iran wird ja nur 3-mal am Tag, sorry, im Iran wird ja 5-mal gebeten, das sind ja Schiiten, aber die sind überhaupt nicht in der Moschee, überhaupt gar keiner ist in der Moschee, vielleicht am Freitag zum großen Freitagsgebet, aber eher auch um Geschäfte zu machen oder um sich sehen zu lassen vor den anderen, die eben Staatsbedienstete sind. Insofern, es ist eine totale Abkehr hat stattgefunden von der Religion, aber es ist kein, also das muss ich auch nochmal betonen, weil das wird dann ganz oft vermischt, so es ist jetzt nicht eine Abkehr, also es ist jetzt nicht, es werden jetzt zum Beispiel keine Moscheen niedergebrannt, ja, es werden Polizeistationen niedergebrannt, es werden Staatsgebäude niedergebrannt, weil man wütend ist auf die Menschen, auf die Machtelite, die im Namen des Islam sie getötet hat, im Namen des Islam Frauen diskriminiert hat, im Namen des Islam ihr Leben permanent eingeschränkt hat und dann aber selbst die Kinder der Machtelite überhaupt nicht islamisch leben.
Genau, die sind im Ausland auch oft, ne, und können da so einen Rich Kid Lifestyle führen.
Gibt's übrigens eine Instagram-Seite, The Rich Kids of Tehran.
Ja, auch da wieder, da sieht man all diese Widersprüche dann ganz gut illustriert. Aber vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen, wo du gerade sagst, es ist es will ein islamischer Staat sein, der aber eine geringe, verhältnismäßig geringe muslimische Bevölkerung hat. Und dann werden auf einmal Kopftücher verbrannt. Und das hat ja im Ausland, gerade im muslimischen Ausland, auch für Irritationen gesorgt. Wie ist das einzuordnen, dass dann das Kopftuch zu so einem Symbol dieser Proteste wird?
Na, das Kopftuch ist einfach Symbol der jahrelangen Unterdrückung. 43 Jahre wurden die Frauen im Namen des Islam unterdrückt. Sie mussten das Kopftuch tragen. Ganz zu Beginn haben die allerersten Proteste wurden von Frauen durchgeführt, gleich nach der Islamischen Revolution 1979. Sie sind auf die Straße gegangen, weil sie merkten, oh, das geht in eine ganz andere Richtung. Es geht nicht in mehr Freiheit. Für dieses Ziel sind die meisten Menschen auf die Straße gegangen damals.
Ja, da wurde ein Schar gestürzt, ne, um Demokratie einzuführen eigentlich.
Genau, und um eben mehr Freiheit weg von der Monarchie, weg von dem Despoten, weg von einem extrem brutalen Geheimdienst, der keine Opposition zugelassen hat. Und man wollte mehr Freiheit. Deswegen sind wirklich also große Teile, so 95% der Gesellschaft auf der Straße gewesen. Und dann merkten eben gerade die Frauen, das läuft hier in eine falsche Richtung, sind dann auf die Straße gegangen, haben protestiert und haben es aber nicht geschafft. Und seitdem versuchen sie sich eben immer wieder zu emanzipieren, haben sich enorm emanzipiert. Das, was ich auf den Straßen gesehen habe, diese Frauen wirklich, wie sie trotz dieser permanenten Einschränkung in ihrem Leben sich haben nicht kleinkriegen lassen und haben Widerstand geleistet und auch Widerrede auf der Straße, wenn Mullahs sie einnorden wollten, trag dein Kopftuch richtig und so weiter. Aber am längeren Hebel saß dann eben das Regime, weil sie dann die Sittenpolizei hatten, weil du einfach verhaftet wirst. Sie machen das Gesetz und nicht nur, ich meine, das sind ja auch noch es gibt ja dann keine rechtsstaatlichen Verfahren. Es ist bestimmt ein Mullah, ob du jetzt Strafe bekommst oder nicht. Und dann bist du halt mal, wirst du halt mal ausgepeitscht, weil du das Kopftuch nicht richtig trägst oder stirbst halt mal, weil du so brutal in diesen Minibus gezogen wirst. Und es soll ja bei Mahsa Amini genau der Fall gewesen sein, dass sie dann in dem Minibus mit dem Kopf mehrmals gegen die Scheibe geschlagen worden war, weil sie sich eben gewehrt hat. Insofern ist das Symbol des Kopftuchs, auch das Verbrennen des Kopftuchs ist das Symbol einfach für die frauenfeindliche Gewaltherrschaft, die die Frauen im Iran ertragen mussten. Und es ist, und das muss ich immer wieder betonen, es sind keine Kopftuchproteste. Es geht jetzt nicht um das Kopftuch an sich, es geht um das große Ganze. Die Menschen wollen dieses Regime nicht mehr, es geht um Regime-Change und eben Teil dieses, ein Symbol innerhalb dieses repressiven Regimes war dieses Kopftuch.
Und das hat Dina Mahsa Amini falsch getragen. Die war ja gerade mal 22 Jahre alt und ist dann, wie du beschrieben hast, festgenommen worden, wenige Tage später, am 16. September, in einem Krankenhaus in Teheran gestorben. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, wenn all das seit Jahrzehnten passiert, Nathalie, wie konnte dann dieser eine Fall jetzt zu so großen Protesten und so großen Auswirkungen führen? Was ist da anders gewesen?
Also ich war schon 1999 als Schülerin im Iran, zufällig, da fanden die Studentenproteste statt. Damals waren wirklich die Studenten auf der Straße, auch gegen die Schließung von Reformzeitungen. Dann war 2009, da war ich dann nochmal als Journalistin für die ARD unterwegs, bei der riesengroßen grünen Bewegung auf der Straße. Und da war vor allen Dingen die Mittelschicht auf der Straße, die sagte, sie sind gegen die Wiederwahl von dem damaligen Präsidenten Ahmadinejad auf die Straße gegangen. Sie haben gesagt, das sind gefakte Wahlen. Wir haben ihm nicht unsere Stimme gegeben. Und da waren wirklich Hunderttausende auf der Straße. Das war aber die Mittelschicht. Und dann war ich nochmal die ARD-Leiterin in Teheran 2019. Und in dieser Funktion konnte ich dann die nächsten Proteste beobachten und darüber berichten. Und da war es vor allen Dingen die ärmere Schicht, die gegen Benzinpreiserhöhungen auf die Straße gegangen ist. Und jetzt sind all diese drei und noch viel mehr auf der Straße, weil den Menschen inzwischen die Luft zum Atmen fehlt. Ich habe ja schon vorher kurz erwähnt, es gibt massive Sanktionen seit 2017 gegen den Iran, vor allen Dingen von Seite der Amerikaner. Nachdem der Ex-Präsident Trump einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist, hat er gesagt, wir werden dieses Land versehen mit den massivsten Sanktionen. Das hat er durchgezogen, die bestehen immer noch. Und die Menschen haben zusätzlich zu dem, dass sie keine Freiheit haben und zusätzlich zu dem, dass sie eben keine Perspektive haben, einfach wirtschaftliche Einschränkungen. Und zwar, also das können wir uns gar nicht vorstellen, das sind Inflationswerte von weit über 50%. Es gibt, manchmal werden die Lebensmittel innerhalb von wenigen Monaten und Wochen haben sie Erhöhungen von über 300% und Verdopplungen. Insofern geht es den Menschen einfach so schlecht, dass jetzt dieser Tod von Mahsa Amini, und es gab ja schon früher auch all diese Repressionen und schlimmen Dinge, die der Staat gegen die Bevölkerung eingesetzt hat und umgesetzt hat, aber dieser Tod hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Es reicht den Menschen, jeder aus seinem eigenen Beweggrund. Mahsa Amini war ja eine Kurdin, die Kurden machen 10% aus im Iran, die ethnische Minderheit ist enorm, eine enorm große ethnische Minderheit innerhalb des Iran. Iran ist ein Vielvölkerstaat, besteht aus mehreren ethnischen Minderheiten und die Kurden wurden eben immer wieder auch diskriminiert, jahrelang. Du hast ja ganz zu Beginn gesagt, Mahsa Amini hieß richtig Mahsa Jina Amini. Jina ist ihr kurdischer Name. Kurdische Namen dürfen nicht im Pass zum Beispiel stehen. All diese Diskriminierungen haben jeder auf seine Weise, in seinem eigenen Leben, haben sie mitgemacht, haben sie ertragen, haben sie geschluckt, sie haben geweint, sie haben sich zurückgezogen, sie sind depressiv geworden, sie haben Selbstmordversuche unternommen. Und jetzt ist es soweit, dass sie sagen, es reicht uns. Und ich saß bei meiner letzten Taxifahrt in Teheran bei einem Taxifahrer im Taxi, der sagte, wissen Sie, das letzte Mal sind wir für ein bisschen mehr Freiheit auf die Straße gegangen. Da meinte er 2009 die Proteste. Mhm. Aber das nächste Mal werden wir auf die Straße gehen, weil wir verhungern. Und diese Kombination, es ist jetzt einfach alles kumuliert. Das ist einfach alles zusammengekommen. Hunger, Repression, Erniedrigung, Frustration, Diskriminierung und dann gleichzeitig die Vetternwirtschaft und gleichzeitig die Lügen im Namen des Islam und gleichzeitig, dass man sieht, wie reicher und reicher die Machtelite wird. 2020 sind sie die reichsten im Iran um 14% reicher geworden. Und es gibt 250.000 Millionäre im Iran. Und das bei einer enorm armen Bevölkerung. Und das wieder in einem Land und schon wieder komplett gegenteilig, ja, das, was du auch gerade gesagt hast, das in einem Land, das eigentlich aufgrund seiner Ressourcen das reichste, eins der reichsten Länder der Welt sein müsste. Denn Iran hat die zweitgrößten Gasreserven weltweit und die viertgrößten Ölreserven. Allein diese Reserven machen ja Milliardengewinne pro Woche schon aus. Und die landen eben nicht in den Taschen der Menschen und nicht auf den Autobahnen und nicht in den Krankenhäusern und nicht in den Schulen, sondern in den Taschen der Machtelite, die damit sich Penthäuser im Ausland kauft und ganze Straßenzüge in Vancouver zum Beispiel gehören der Revolutionsgarde.
Vielleicht lohnt sich das an dieser Stelle, dass wir einmal auch wieder so einen Zurückspurmoment einmal kurz einordnen, wie es zu dem Hunger, der wirtschaftlichen Notlage trotz des Wohlstands, den das Land eigentlich haben könnte, gekommen ist. Kannst du mal kurz erklären, was es mit diesem Atomabkommen auf sich hat? Weil ich glaube, das ist was, da wird es dann immer so kompliziert, dass wahrscheinlich viele, die uns jetzt auch zuhören, erstmal abgeschreckt sind. Ne? Nee, eher so abgeschreckt sind.
Okay, also jetzt nicht abschalten, ich mach's ganz kurz.
Ja.
Also das Atomabkommen wurde gefeiert im Westen vor allen Dingen als der diplomatische Durchbruch und Erfolg schlechthin. Es war ein Atomabkommen 5+1, 5 Staaten plus Deutschland, also Amerika, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland hat zusammen mit der Islamischen Republik vereinbart, dass sie ihr Atomprogramm reduzieren und dass sie kontrolliert werden dürfen und im Gegenzug eben wirtschaftliche Erleichterungen bekommen, Sanktionen aufgehoben werden. Iran hat das bitter nötig, schon 2015 gehabt. Und dieses Atomabkommen wurde dann eingetütet im gegenseitigen Verständnis 2015. Und ich war, damals habe ich gerade das ARD-Büro in Teheran übernommen und die Menschen waren einfach so glücklich. Sie haben auf den Straßen getanzt, sie haben sich gefreut, sie waren endlich nicht mehr ausgeschlossen aus der Welt. In den folgenden Tagen und Wochen sind wirklich eine Delegationsreise nach der anderen, ist in Teheran angekommen, haben wirtschaftliche Interessen bekundet. Iran hat ein Milliardendefizit gehabt. Das heißt, sie haben einfach Angebote in Milliardenhöhe gehabt für Investitionen, war natürlich auch sehr interessant für internationale Konzerne. Also lief das alles enorm. Also gerade deutsche Unternehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich dort deutsche Unternehmen begleitet habe, die eben schon so Letter of Interest, ne, also diese Interessensbekundung schon unterschrieben hatten mit den Iranern und alles war so auf einem guten Weg, würde ich sagen. Damals war Präsident Rouhani noch an der Macht und Javad Zarif, sein Außenminister, der lächelnde Außenminister, die beide zum Staat gehören, auch Rouhani gehört zum Sicherheitsapparat dieses Systems, aber sie konnten Diplomatie und man hatte sich eben geeinigt. Und dann kam 2016 Präsident Trump in den Wahlkampf rein und sagte, dieses Atomabkommen ist der schlechteste Deal aller Zeiten, das müsste in der Luft zerrissen werden. Und er hat es dann als Präsident wahrgemacht. Eine seiner ersten Handlungen war die Ankündigung, dass Amerika einseitig aus dem Atomvertrag aussteigt. Er hat es begründet mit dem, dass der Spirit in der Präambel nicht umgesetzt wird. Es gab keinen Vertragsbruch von Seiten der Islamischen Republik. Das hat die Internationale Atomenergiebehörde zu diesem Zeitpunkt über ein Dutzend Mal bestätigt gehabt. Aber Präsident Trump wollte einfach kein Geschäft mit den Iranern machen. Hat auch im Hintergrund ein bisschen damit zu tun, dass die Saudis ja sehr enge Kontakte zu Präsident Trump hatten und Saudi-Arabien ist mit Iran Staatsfeind. Insofern, Präsident Trump ist ausgestiegen. Es gab im Zuge dessen enorme Sanktionierung des Iran. Iran hat ein Jahr, also die Islamische Republik hat ein Jahr lang stillgehalten. Sie haben sich weiter an die Abmachung gehalten, bis sie dann gesehen haben, auch die Europäer kommen nicht in die Pötte. Sie bekommen einfach nichts für das Atomabkommen und haben dann mit der Urananreicherung angefangen. gefangen wieder. Iran darf nur eine bestimmte Menge an angereichertem Uran haben und darf auch nur auf einen bestimmten Grad an Uran anreichern. Es ist 3,56 und sie reichern inzwischen auf 60% an. Inzwischen ist es auch so, dass seit Monaten keine Kontrolleure der IAEA, also der Internationalen Atomenergiebehörde mehr im Iran Kontrolle haben. Die Kameras wurden abgeschaltet. Man geht davon aus, dass Iran innerhalb der nächsten Tage, Wochen oder auch schon jetzt genug angereichertes Uran für eine Atombombe hat, was dafür sorgen würde, dass sie natürlich sehr viel gefestigter sind. Ja, sie können natürlich, wenn
also
sie
in diesem
sehen wir jetzt gerade
internationalen Drohszenario, in dem sie ja eigentlich mit wenigen Leuten oder mit wenigen diplomatischen gut Freund sind, können sie dann sagen, genau. Ja, aber wir haben die Atombombe und dadurch eine riesige Bedrohung darstellen.
Ja, und bist dann natürlich dann auch dadurch untouchable. Ich meine, wenn Russland nicht so viel Atombomben hätte, wäre, glaube ich, auch der ganze Kriegsverlauf anders. Insofern ist das ein Drohszenario, das es gibt, das existiert auf der anderen Seite. Und das ist eben das, wo da immer wieder die Staaten, jetzt auch Deutschland, immer wieder gesagt hat, ja, wir müssen dieses Atomabkommen eintüten. Das würde aber bedeuten, jetzt nachdem dann Biden an die Macht kam und dann er sein Wahlversprechen war, wir würden wieder zurückkommen zum Atomabkommen. Und das Problem nur ist, Biden hat sich sehr, sehr lange Zeit gelassen mit den Verhandlungen, war innenpolitisch einfach enorm geschwächt, dann hat ihn Afghanistan-Abzug nochmal geschwächt und er hat einfach nicht richtig Argumente finden können für diese Atomabkommen. Währenddessen hat auch die Regierung im Iran gewechselt, ist eine Hardliner-Regierung an die Macht gekommen. Ibrahim Raisi ist verantwortlich für Massenhinrichtungen. Er stammt aus der Justiz, kann eigentlich gar nicht Politik, und sein Außenminister genauso, der ist ein Handlanger der Revolutionsgarde. Insofern sind das jetzt auch Verhandlungspartner in Teheran, mit denen man eigentlich nicht mehr richtig verhandeln kann. Man kann sich nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner verständigen. Die gegenseitigen Bedingungen wurden so hochgeschraubt, dass man im Grunde genommen sich in einer Pattsituation befindet. Und keiner mehr richtig, also beide sind in der Sackgasse gelandet aufgrund der gegenseitigen Bedingungen. Bedingungen des Iranes zum Beispiel, dass sie sagen, sie wollen den Snapback-Mechanismus rausnehmen aus dem Atomabkommen. Das bedeutet, dass Sanktionen ad hoc wieder eingesetzt werden, wenn irgendwas nicht passt. Und das haben sie ja jetzt gerade gesehen beim ersten Mal, beim Atomabkommen 2015 verhandelt, dass sie eben keine Sicherheit haben. Das heißt, kommt Präsident Trump wieder an die Macht oder ein anderer, dem es nicht passt, dann werden die Sanktionen sofort wieder erhoben. Oder sie hat wieder eingeführt. Insofern bringt es ihnen nichts, weil sie wollen ja wirtschaftlichen Aufschwung. Und wenn dann irgendwie in einem halben Jahr machst du keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Und die zweite Forderung von ihnen, die auch dem Ganzen im Weg steht, ist, dass man die Revolutionsgarde und die Basij-Milizen von der US-Terrorliste nehmen soll. Und wie soll das Biden jetzt durchkriegen, wenn gerade eben jetzt genau diese Personen Menschen im Iran erschießen, die für mehr Freiheit und ihre Rechte auf die Straße gehen. Insofern ist das Atomabkommen meiner Meinung nach bereits sowieso tot. Die Kritik jetzt an der deutschen Regierung und an den Verhandlungsteilnehmern ist, warum verhandelt man mit diesem Land, während gleichzeitig man im Grunde genommen jetzt über neue Sanktionen spricht und neue Sanktionen auch schon erlassen hat aufgrund der Menschenrechtsverletzungen und jetzt auch übrigens nochmal neue Sanktionen aufgrund dessen, dass man Iran vorwirft, Drohnen an Russland zu schicken, die Russland bereits im Ukraine-Krieg eingesetzt hat. So, jetzt war es doch nicht so kurz.
Ja, und sehr kompliziert. Ich hoffe, die Leute bleiben hier trotzdem gerade dran, weil, also ich glaube, was klar wird, ist, es ist eine extrem vertrackte und bedrohliche Situation. Und eigentlich sind Sanktionen, ich finde, das ist ja auch so ein Wort, damit werfen wir Journalistinnen immer um uns, aber um das nochmal kurz so zu definieren, es sind ja eigentlich Strafmaßnahmen für Staaten, die internationale Verträge oder das Völkerrecht brechen. Und man versucht dann quasi von außen diesen Staaten oder den Verantwortlichen in den Staaten so bewusst zu schaden, damit die ihr Verhalten ändern. Und der Iran hat das ja als eh schon der zweitmeist sanktionierte Staat auf der Welt nach Russland jetzt wieder in Kauf genommen oder nimmt es auch gerade wieder in Kauf im Umgang mit den Protesten. Und ich finde, man guckt dahin, man sieht diese Videos und fragt sich, warum tut Deutschland, warum tut denn die EU nicht noch mehr? Eigentlich würde man sich ja wünschen, da muss doch irgendwer hin und eingreifen und das alles stoppen. Aber gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit? Also gibt es noch, noch andere Formen von Sanktionen, die da jetzt gerade helfen könnten? Oder sind wir, ist die westliche Gemeinschaft da machtlos?
Also die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat neulich auch, ich glaube, der Druck auf sie ist gerade enorm hoch in Bezug auf Iran, jetzt auch feministische Außenpolitik.
Ja, eben, auch, die hat sie
zu
ja
zeigen,
versprochen.
Hat sie sich auf die Stirn geschrieben. Ne? Und insofern, also wenn nicht, wann dann? Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Insofern hat sie neulich auch gesagt, naja, was sollen wir denn machen? Wir können ja jetzt nicht in den Iran einreisen und Regime-Change dort verursachen. Insofern, ja, das kann man natürlich nicht. Von außen soll auch, da finde ich sehr wichtig, wenn in einem Land Revolution passiert, sollte man sich von außen tunlichst davon entfernen, sich einzumischen. Das sollte ein innerstaatlicher Prozess sein. Aber natürlich kann Deutschland die EU massiver sanktionieren. Sie können zum Beispiel die Revolutionsgarde und die Basij-Milizen auf die Sanktionsliste setzen, ja. Insofern, dass sie keine Einreiseerlaubnis mehr bekommen in die EU, ja, weil ich habe neulich mit einer Menschenrechtsanwältin gesprochen im Iran, die gesagt hat, was läuft eigentlich bei euch falsch? Ihr habt da lauter Gäste unserer Machtelite bei euch zu Hause in den Metropolen, in den schicksten Metropolen in Europa und unsere Kinder sind ausreisegesperrt oder kommen ins Gefängnis. Also was läuft eigentlich bei eurer Sanktionierung falsch? Insofern, man braucht einfach wirklich, also man muss sich damit auch wirklich beschäftigen. Und ich habe gerade eben mit einem Korrespondenten in Brüssel gesprochen, der gesagt hat, naja, Iran war einfach so nicht so richtig auf der Agenda. Man wollte dann nochmal schnell die Sanktionen und wir nennen das ja so Sanktionchen, weil so richtige Sanktionen waren es auch nicht. Ich meine, gegen 11 Personen innerhalb dieses Machtapparates, wenn ich jetzt gerade schon von 250.000 Millionären gesprochen habe und das ist sicher nicht der Journalist und der Anwalt und der Mediziner, der dort auf der Straße steht und protestiert. Insofern gegen 11 Personen da Sanktionen zu verabschieden, ist einfach wirklich nur ein Sanktionchen-Paket und oder ein Paketchen. Das sagte zumindest der Brüsseler Korrespondent und er meinte, Iran hat eben, also die iranische Zivilgesellschaft hat null Lobby. Also keiner setzt sich für sie ein im Ausland. Insofern hat es überhaupt gar keine Gewichtung in Brüssel. Ja, also man macht's halt, weil ja, geht halt um Menschenrechte, Kritik ist groß und irgendwie wird die Aufmerksamkeit auch von der Bevölkerung immer größer. Aber so richtig haben sie gar keinen Bock drauf. Weil eigentlich, das war zumindest die deutsche Außenpolitik jahrelang, eigentlich ist es besser, so wie es ist. Und die Menschenrechte, gut, gucken wir jetzt mal kurz weg, aber zumindest kein Failed State und kein Staat, der auseinanderbricht. Vielvölkerstaat ist immer die Gefahr darin und die iranischen Lobbyisten, die sehr, sehr geschickt hier mit den westlichen Politikern sie um den Finger wickeln, die haben ja genau davor immer gewarnt, vor diesem Spruch, ja, es ist ein Vielvölkerstaat und der zerfällt und so weiter. Und das, Eva, was die Menschen auf der Straße gerade rufen, und gerade gestern auch bei den Protesten wieder, riefen sie von Kurdistan bis Teheran, mein Leben gehört dem Iran. Und das ist ein Spruch, um auch zu sagen, wir sind hier als Einheit auf der Straße. Kurdische Minderheiten, balutschische Minderheiten, Frauen, die Generation Z, Generationen überhaupt übergreifend sind auf der Straße. Wir sind die iranische Nation und hört bloß auf mit eurer Propaganda. Dieses Land zerfällt und diese Aufstände sind initiiert von kurdischen Separatisten. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge.
Das Fiese, wenn wir darüber sprechen, was mögliche weitere Sanktionen und Maßnahmen wären, ist ja auch, dass viele von diesen Maßnahmen eben nicht nur die Mächtigen und Reichen treffen, die dann womöglich wiederum Druck auf das Regime machen würden, sondern sich auch auf die iranische Bevölkerung komplett auswirken. Du beschreibst das in deinem Buch auch sehr eindrücklich, hast es auch eben schon gesagt, da ist dann Inflation, die Wirtschaft ist da nieder, hohe Arbeits- und Erwerbslosigkeit oder, das fand ich auch ganz erschreckend, dass zum Beispiel die medizinische Versorgung nicht mehr gut ist, weil das Land nicht alles selbst herstellen kann und zugleich aber auch wenig importieren kann, zum Beispiel in Corona-Zeiten. Was würdest du denn sagen, wenn es jetzt zum einen auch an eine Annalena Baerbock, die sagt, sie will doch feministische Außenpolitik machen, aber auch generell in Sachen deutsche und EU-Außenpolitik, was müsste jetzt passieren, damit es anders ausgeht als bei den anderen Protesten? Denn die gab es ja immer wieder. Du hast gesagt, 2009 besonders groß, aber auch 2017, 2019. Und da sind es am Ende, konnte sich nichts ändern. Da sind Menschen ich weiß nicht, ob man sagen kann, umsonst gestorben, aber es ist unheimlich viel Trauma, viel Blut vergossen worden, ohne dass dieses Regime gestürzt werden konnte.
Also nochmal ganz kurz zur Medizin. Also die humanitären Mittel sind von den Sanktionen ausgeschlossen. Das Problem ist aber, dass der gesamte Bankenverkehr sanktioniert ist, auch Iran ist schon seit längerem vom SWIFT-System ausgeschlossen. Insofern, man dürfte Medizin in Iran verkaufen, aber wie soll man es zahlen, wenn keine Banken überweisen? Also das nochmal dazu.
Macht auch deutlich, wie kompliziert es ist. Ja.
Genau, ja. Nochmal zu den Forderungen der Iranerinnen und Iraner auf den Straßen, denn auf die muss man ja hören. Ja, die sagen, was sie jetzt brauchen. Die sagen vor allen Dingen, dass sie einfach eine umfassende technische Unterstützung brauchen, damit sie innerhalb und außerhalb des Landes frei kommunizieren können. Und da gibt's ja inzwischen Starlink von Elon Musk, der es aktiviert hat für den Iran, das aber im Moment jetzt noch nichts bringt, weil die Hardware ist nicht im Iran. Und ich habe ja vorher schon gesagt, die Grenzen werden gesichert von der Revolutionsgarde. Und die werden ja einen Teufel tun, Antennen und Hardware reinzulassen. Insofern muss das geschmuggelt werden. Aber wenn man will, dann findet man Wege. Das ist das, was die Iranerinnen und Iraner sagen. Dann bräuchte es natürlich eine ständige Kampagne, in der die Missstände und Missbräuche durch das iranische Regime auch angeprangert werden. Das dazu beiträgt, dass man diese Missstände dokumentiert, ja, und dass sie dann eben vor internationale Gerichte gebracht werden müssen. Und bei den Sanktionen ist es einfach ein bisschen die berechtigte Gefahr dabei, dass es immer so klingt nach so einem Trommelfeuer und jetzt gibt's neue Sanktionen und das ist dann aber, also dass es so den Anschein eines politischen Fortschritts erweckt, aber dann eigentlich kaum etwas geschieht. Und diese neuen Sanktionen, die auf den Weg gebracht werden müssen, Annalena Baerbock hat gestern langes Statement veröffentlicht, in dem es eben auch hieß, dass sie jetzt auch in Erwägung ziehen, bilaterale Sanktionen, also nur national beschränkte, also von Deutschland aus zu erheben, und zwar Einreisebeschränkungen auszustellen für eben die Machtelite. Und sie überprüfen eben auch, ob die Familienangehörigen, was juristisch jetzt noch gerade im Moment nicht geht, aber eben auch, dass eben dann die Kinder der Mullahs und der Revolutionsgarde hier nicht mehr lustiges Leben und Party feiern können. Weil das ist ja genau das, ich meine, wenn die Väter dort unterdrücken und ihren Kindern geht's gut und die sind in Freiheit und ihre Frauen sind in Freiheit, naja, dann läuft dieses System halt weiter. Aber wenn die eigenen Kinder in diesem System leben müssen und unter den Einschränkungen dann auch leiden, dann könnte sich natürlich etwas bewegen. Insofern braucht es einfach zielgerichtete Sanktionen, die wirklich die Machtelite treffen und nicht die wirtschaftliche Situation des Landes. Aber auch das wird alles nicht dazu führen, dass dieses Regime stürzt, denn Iran hat immer noch den Backup China, mit dem sie Milliardendeals in den letzten Jahren vereinbart haben, und Russland, das sind die neuen ziemlich besten Freunde, seit vor allen Dingen Russland auch sanktioniert ist, lehrt Iran Russland, wie man Sanktionen umgeht, denn darin sind sie Meister. Insofern, wenn es jetzt Sanktionen gibt, die auch zielgerichtet sind, reicht es noch nicht, um dieses Regime zu stürzen. Das wird vor allen Dingen durch die Kraft und durch die Wut der Menschen auf den Straßen im Iran passieren, aber auch nicht übermorgen. Also ich glaube, dass es der Beginn sein kann. Shirin Ebadi spricht ja auch, die Nobelpreisträgerin spricht von einem Beginn einer Revolution, und es kann auch wirklich die erste in der neueren Geschichte feministische Revolution sein, in der die Frauen sowohl Auslöser als auch Motor dieser ganzen Proteste sind, unter anderem. Aber wie gesagt, es wird nicht übermorgen, wird dieses Regime nicht von sich aus sich zurückziehen, wie es der Schah zum Beispiel gemacht hat. Der hat dann das Land verlassen und er hat auch nicht auf seine eigenen Bürgerinnen und Bürger schießen lassen. Und das haben wir ja gesehen, 2019 hat man einfach scharf geschossen und innerhalb von 5 Tagen sind 1500 Menschen umgekommen. Gestern sprach ich mit einer Iranerin, die mir sagte, ich weiß nicht, warum sie immer noch nicht auf uns scharf schießen. Wahrscheinlich machen ihnen diese landesweiten Proteste so Angst, und es wird ja immer wieder scharf geschossen, aber nicht in dieser, also sie könnten ja einfach wirklich kompletten Shutdown machen und nur noch schießen. Aber ich glaube, dass es einfach zu massiv sind, die Proteste, zu dezentral, so dass sie es nicht mehr unter Kontrolle bringen und dass jeder Tote wieder ein Motor ist, wie wir auch gestern gesehen haben, die Trauerfeier von Mahsa Amini, wieder Motor war für neue Proteste. Insofern glaube ich, gibt es da in den Denkstuben der Islamischen Republik sehr viel verschiedene Szenarien, wie sie versuchen, diese Proteste in den Griff zu bekommen, was ihnen im Moment nicht so richtig gelingt.
Wenn du sagst, du hast gestern mit einer Iranerin gesprochen, wie hältst du denn gerade überhaupt noch Kontakt ins Land? Denn wenn ich richtig verstanden habe, ist ja Internet, sind die meisten Plattformen massiv eingeschränkt und blockiert, oder?
Ja, sie haben ja nach 3 Tagen Proteste hat das Regime das Internet massiv gedrosselt, hat WhatsApp und Instagram blockiert, so dass die Menschen darüber überhaupt nicht mehr kommunizieren konnten. Und das waren eigentlich noch so die 2 einzigen offenen Plattformen. Ja? Also Facebook und Twitter und Telegram sind schon länger gesperrt, aber die kamen jetzt eben dazu, was übrigens auch wieder ein enormer wirtschaftlicher Verlust ist, weil mindestens 15 Millionen Iraner machen eben ihr Einkommen über Instagram. Und auch der Verlust für den Staat ist für so eine Internetsperre einfach enorm hoch. Der kostet sie pro Stunde 1,5 Millionen Dollar. Insofern kostet das beide Seiten. Aber wie ich Kontakt halte, also in den ersten 3 Tagen kam dann eben diese Internetsperre und die Blockierung von Instagram und WhatsApp. Und dann war einfach erstmal für ein paar Stunden total Totenstille bis zum nächsten Tag. Und dann konnten einige mit starken VPN-Tunnels, eine App, die du, also so ein Virtual Private Network, damit kannst du Blockierungen im Iran umgehen. Und durch diese VPN, die am Anfang nicht funktioniert haben, weil sie zu schwach waren, hat man eben keinen Kontakt mehr gehabt. Und viele der Menschen im Iran dachten auch, das war's jetzt mit den Protesten. Aber peu à peu haben sie sich wieder stärkere VPN-Verschlüsselungen geholt, so dass die Kommunikation auch wieder besser wurde. Und wie gesagt, das Internet kann nicht permanent gedrosselt werden. Es wird vor allen Dingen am Nachmittag gegen Abend immer wieder gedrosselt, so dass man dann tagsüber, vor allen Dingen vormittags, relativ gut wieder kommunizieren kann. Und ich habe einfach jahrelang im Iran gearbeitet und habe eben wahnsinnig viele Leute, die ich dann mal kurz antexten kann und sagen, hey, wie ist gerade die Situation? Und die können mir dann ihre Erlebnisse schildern.
Ich finde es auf jeden Fall auch die Vorstellung oder wie mächtig das Internet ist und der Moment, in dem man es abschaltet und dann so eine Dunkelheit über das Land fällt, weil wir nicht mehr mitbekommen können, was gerade alles passiert. Das macht einem ja auch nochmal bewusst, wie wichtig eben diese Aufmerksamkeit ist. Da sind wir wieder am Anfang, ne, mit Joko und Klaas. Oder dass wir jetzt hier diese Aufzeichnung machen dass diese Aufmerksamkeit hochgehalten wird, trotz aller Schwierigkeiten. Du hast gerade gesagt, du warst jahrelang Korrespondentin im Iran, auch als jüngere Frau, Studentin, Schülerin immer wieder dort. Du bist Tochter eines Iraners und einer Deutschen. Wie fühlt sich das denn gerade für dich so ganz persönlich an, jetzt nicht vor Ort aus dem Iran berichten zu können?
Nicht toll. Ich wäre am liebsten dort. Das Problem ist, dass ich ja, das ist schon zu Ende es war dann das Ende meiner Korrespondentenzeit im Iran, die Nachricht aus dem Auswärtigen Amt, dass es eben eine Warnung gibt für mich, dass man mich als politische Geisel nehmen möchte, auch als Verhandlungsmasse für das Atomabkommen. Insofern konnte ich dann nicht mehr in den Iran einreisen. Die Sache ist die, wenn ich habe 2 Pässe, ich bin Doppelstaatlerin, wenn ich in den Iran jetzt einreisen würde, würde ich an der Grenze sofort verhaftet werden. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, was dann passiert. Entweder lande ich dann im ewigen Gefängnis. Ich weiß es nicht. Ich könnte nicht sehr viel berichten aus diesem Land, weil ich mundtot gemacht werden würde. Insofern brennt es wirklich in mir, dass ich jetzt im Iran bin, weil es ist so unglaublich wichtig, jetzt Berichterstattung von dort zu haben. Und ich habe dann so Wunschszenarien. Ich wünsche mir so eine Telefonzelle, in der ich nicht sichtbar bin, aber ich alles sehe. Und dann könnte ich den ganzen Tag da in dieser Telefonzelle stehen, filmen, berichten. Und dann am Abend könnte ich das Ganze publik machen. Also es brennt wirklich in mir, dieser Wunsch, jetzt dort zu berichten. Aber ich würde einfach nicht überleben. Insofern bringt es dann auch nichts. Dann bin ich zumindest von hier aus kann ich Bericht erstatten und kann einordnen und Videos verifizieren. Wenn du vor Ort warst, dann gelingt dir das ja leichter, weil du ja sehr viel mehr Anhaltspunkte hast, um dann eben zu sagen, ja, das findet dort gerade statt. Und ja, ich kenne da jemanden, mit dem habe ich gerade telefoniert, der kann mir das bestätigen, dass gerade auf der Straße Demonstrationen stattfinden.
Stimmt es eigentlich, dass du dich auch schon während deiner Zeit im Iran, also diese Bedrohung, dass du festgenommen oder entführt werden könntest, ist ja nicht von jetzt auf gleich gekommen, sondern die gab es schon. Und stimmt es, dass du dich sogar innerlich schon richtig auf einen Gefängnisaufenthalt vorbereitet hattest mit so verschiedenen Maßnahmen, die du ergriffen hast?
Ja, ich hab heute Morgen auch mit meiner App mein Sportprogramm gemacht und das habe ich schon so lange, mache ich das, dass ich das auswendig kann. Und ich habe mich, klar, wenn du im Iran, weißt du, Iran gibt es keine Pressefreiheit, da bist du als Journalistin der Staatsfeind, da schützt dich niemand. Insofern spielst du permanent Szenarien durch, wie es ist, wenn du im Gefängnis bist oder wenn dich in der Nacht der Geheimdienst abholt und wenn dich wenn du einfach keine Möglichkeit mehr hast, Warn-SMS zu schicken oder so und dann halt im Gefängnis bist. Und dann bereitet man sich da mental darauf vor, damit man, wenn man dann in Situation nicht, wenn man dann in die Situation kommt, nicht so machtlos ist und sich so ohnmächtig fühlt. Insofern habe ich mir immer gedacht, okay, wenn ich dann im Gefängnis bin, vielleicht geben sie mir dann den Koran, dann kann ich mein Arabischlesen verbessern wieder und habe mir all das durchgespielt. Und dann wird es ja auch andere politische Gefangene geben, weil die Journalisten sitzen dann mit den politischen Gefangenen so in einem Trakt immer zusammen. Und dann würde ich vielleicht auch über die ganz viel noch weitere Insights bekommen und habe mir dann einfach gedacht, wie es auch, wie ich mir quasi das Positivste rausziehen kann, damit mich die Angst nicht zerstört, so dass ich das Gefühl habe, ich bin weiterhin mächtig. Ich kann weiterhin selbst bestimmen über mein Leben, was ich dir nicht sagen kann, ob ich das durchsetzen würde, wenn ich dann im Gefängnis bin. Und ich meine, das, was wir jetzt hören aus den Gefängnissen, sind einfach schrecklichste Geschichten, dass Frauen vergewaltigt werden und zwar anal und also wirklich schlimmste Sachen, wo aus dem Gefängnis die Kinder, die jungen Mädchen ihre Eltern anrufen oder angerufen werden und sagen, ja, bringt uns die Pille, weil wir sonst hier schwanger rauskommen. Also es ist wirklich, also jede Protestwelle birgt so viel Traumata und so viel Leid in sich, dass ich kann mich noch 2009 erinnern, als es vorbei war, als die Menschen und der Protest im Keim erstickt wurde, als der größte Exodus stattfand nach der Islamischen Revolution, dann eben 2009 von Intellektuellen, von NGOs, von Journalistinnen und Journalisten. Entweder sind sie gegangen, wenn sie fliehen konnten, oder sie sind mundtot gemacht worden oder sie sind im Gefängnis gelandet. Und es war wie so eine schwarze, depressiver Schleier auf dem ganzen Land für Jahre, bis sie sich jetzt wieder zusammengerauft haben und gesagt haben, wir gehen auf die Straße. Und diese Generation Z, die haben noch keine geschundenen Wunden und Seelen von den Protesten 2009. Die waren nicht dabei. Die sind mutig und jung und unverletzt, ja, auch in ihrer Seele. Insofern wünsche ich es denen so sehr, dass sie nicht auch nur mit einem Traumata aus diesen Protesten kommen, sondern wirklich etwas bewegen. Und das aber, was ich gehört habe, ist, dass nach diesen 40 Tagen jetzt der Proteste alle sagen, das, was wir erreicht haben, und zwar, dass Frauen zu wirklich 60-70% in Teheran zum Beispiel gar keine Kopftücher mehr tragen und sich einfach nichts mehr sagen lassen. Die gehen einfach zum Einkaufen ohne Kopftuch, was Wahnsinn ist. Vielleicht für hier jemanden, der so ein Bild sieht, ist es nicht Revolution, aber es ist revolutionär, diese Bilder. Insofern zu dem Status quo von vor 40 Tagen zurückzukommen, wird dem Regime nicht möglich sein. Insofern geht's den Protestierenden nicht ums Kopftuch, aber es wäre ein Teilerfolg, selbst wenn es das Regime gesetzlich nie umsetzen würde und du mit der permanenten Angst lebst, wenn du das Kopftuch nicht tragst, jetzt kannst du sofort verhaftet werden, was natürlich auf deine Lebensqualität enorm negativ sich auswirkt, wenn du dieser Willkür permanent ausgesetzt wirst und nicht das Gefühl hast, du hast gewonnen, du hast das Kopftuch nicht auf und wirst dafür auch nicht drangenommen werden.
Ja, oder also da gibt's, mir kommen gerade auch Videos in den Sinn, während du das erzählst, die ich gesehen habe, wie wirklich diese Sittenwächter ja auf so komplett in schwarzer Montur auf Motorrädern im Stadtverkehr angebraust kommen, um einzelne Personen irgendwie rauszufischen, direkt zu verprügeln. Und du sprichst da gerade sehr eindrucksvoll davon, wie du so deine eigene Angst versucht hast wegzuschieben. Und wenn ich mir vorstelle, in dieser Gesellschaft zu leben, ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, die diese Leute gerade haben, die rausgehen und wissen, vielleicht komme ich heute schwer verletzt nach Hause oder gar nicht mehr nach Hause oder verliere meine Lieben. Und das wirkt sich ja zum Teil auch auf Familienmitglieder aus. Man sagt, dass selbst die Leute, die Deutsch-IranerInnen, die gerade aus Deutschland oder generell aus dem Ausland posten, protestieren oder auch nur kommentieren, ja gar nicht mehr ins Land zurück können oder auch da wieder sich großen Gefahren aussetzen. Deswegen, also ich persönlich kann jeden verstehen, der sich dann auch im Iran hinter deiner verschlossenen Tür aufhält und sich das nicht traut, oder? Also was für ein Mut ist das?
Und weißt du was, Eva, ich habe 2019 immer noch einen Tweet von einem Jungen in Erinnerung, der sagte, lasst uns nur einen Tag auf die Straße kommen, ohne auf uns zu schießen und wir können zeigen, wie viel wir sind. Und das ist wirklich das, wofür, also dass man auch noch im Hinterkopf behalten sollte, nicht die, die das Regime nicht mögen, sind jetzt gerade alle auf der Straße. Da sind wahnsinnig viele zu Hause, die einfach Angst davor haben. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen in den ersten Tagen der Proteste und habe gefragt, bist du dabei? Und dann sagte sie nein. Sie wurde einfach so oft zusammengeprügelt, dass ihr Körper es nicht erträgt, weitere Schläge einzustecken. Und vor allen Dingen ist sie auch älter geworden und sie kann nicht mehr so schnell wegrennen. Und ihr Mann wurde so oft verhaftet, dass er das nächste Mal hingerichtet werden würde, wenn er nochmal erwischt wird. Insofern, es gibt unglaublich viele, die so sind wie diese Frau, die sagen, wir können uns es noch nicht leisten, auf die Straße zu kommen. Wir haben das körperlich auch nicht mehr einfach, wir können das körperlich nicht mehr verkraften. Aber an dem Tag, an dem alle sich zeigen, die gegen das Regime sind, da werden Millionen auf der Straße stehen. Davon bin ich überzeugt.
Diese Überzeugung führt mich zu einer Frage, die ich dir zum Schluss gerne noch stellen würde. Nämlich, also von uns Journalistinnen wird ja mal verlangt, dass wir stets neutral berichten sollen. Und man merkt dir ja jetzt an, du sagst es gerade auch, dass du ganz klar auf der Seite der Demonstrierenden stehst. Wie definierst du dann hier deine journalistischen Leitplanken für dich?
Also, es gibt ja diesen Damoklesschwert-Satz, mach dich nicht gemein mit einer Sache, auch wenn es eine gute ist, von Hajo Friedrichs. Diesen Satz hat er so nie gemeint. Da gibt es in den Übermedien einen sehr guten Artikel darüber, der das Ganze nochmal auseinanderfriemelt und sagt so, das stimmt überhaupt nicht, Hajo Friedrichs hat das überhaupt nicht gemeint und er hat sich auch gemein gemacht mit guten Sachen. Und wir sind Journalistinnen, die also der Demokratie, und sind die vierte Gewalt. Insofern, ich berichte ja nur über das Unrecht und die Niederdrückung der Menschen und die Verletzung von Menschenrechten. Ja, und dass ich gegen ein Regime bin, das Menschen, Kinder, Frauen tötet, ist ja nur menschlich. Und da, finde ich, kann man weiterhin eine gute Journalistin sein, und einfach auch zeigen, dass ich demokratische, menschliche Werte in mir trage, die ich auch vertrete und das nicht trennen muss. Wenn ich jetzt neutrale Berichterstattung machen müsste, dann müsste ich jeglichen Propagandasatz des Regimes vielleicht in Anführungsstrichen setzen und dann verbreiten. Die Frage ist, was kommt dann an? Also wenn man das nicht klar benennt, was da gerade los ist. Und ich frage mich, ob wir dann nicht auch zum Handlanger des Regimes werden, die ja darauf setzen, dass wir nicht berichten, weil sie das Internet drosseln und weil sie versuchen, Bilder zu verhindern, die in die Welt geschickt werden und zirkulieren, viral. Und insofern sehe ich mich da einfach als demokratische Journalistin, die auch für Menschenrechte sich über Berichterstattung, über das, dass sie es benennt und artikuliert, stark macht.
Mhm. ein Dilemma, vor dem wir in dieser Rolle ja stehen und einerseits als Journalistin, aber auch als gesamte Gesellschaft ist, wir merken, wir haben jetzt auch in dieser Stunde sehr deutlich gemacht, wie wichtig Aufmerksamkeit auf solche Krisen, Katastrophen und Konflikte ist, damit sich was ändert. Aber es gibt so viele davon, dass die Aufmerksamkeit auch ganz schnell wieder weggeht. Wir beide sind jetzt das beste Beispiel, denn du bist auch eine Expertin, hast viel berichtet aus Afghanistan. Vor ein paar Monaten war die globale Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit auf die Situation der, insbesondere der afghanischen Frauen gerichtet nach dem Truppenabzug dort. Und jetzt haben wir gerade, ne, wir haben es nicht geschafft, auch noch darüber zu reden. Wie lösen wir dieses Dilemma, dass man eigentlich, ne, Pakistan, Ukraine, es ist so viel gleichzeitig los in der Welt, wo eigentlich überall unsere Aufmerksamkeit sein müsste. Wie können wir das lösen?
Ja, und vor allen Dingen diejenigen, die uns zuhören, dann einfach erschlagen sind und sagen, boah, ich habe einfach keine Lust mehr, ich mache das jetzt aus, ich will einfach, ich weiß nicht, wie ich meine Gasrechnung, meine Stromrechnung zu zahlen habe und mein Kind hat gerade wieder Corona und ich habe mich gestritten mit meinem Ehemann und lasst mich doch in Ruhe, ich habe auch Probleme. Ich kann es verstehen, aber wir können nichts anderes machen, als darüber zu berichten und dann muss jeder Einzelne entscheiden, vielleicht indem er das Leid auf in diesen Ländern sieht, dann zumindest noch ein bisschen dankbarer zu sein für das, was wir hier haben. Ja, also ich glaube, wir haben zum ersten Mal so richtig, habe ich das Gefühl, so ein Krisengefühl, ja, hier in Deutschland. Aber das, was anderen Menschen widerfährt auf anderen Kontinenten, in anderen Ecken der Welt, ist einfach noch so viel schlimmer. Und ich meine, ich bin politische Berichterstatterin übers Ausland, aus dem Ausland und leider passieren eben nicht so viele gute Dinge. Aber um das jetzt vielleicht so, du hast ja gesagt, die letzte Frage im positiven Abschluss zu geben. Ich glaube, ja, wir sind einfach, wir haben so ein News-Burnout und können nicht mehr. Aber das, was im Iran passiert, ist auch was Wunderschönes. Da sind gerade Heldinnen auf der Straße und versuchen sich eines repressiven Regimes, das der verlängerte Arm Russlands auch übrigens in der Region ist, zu entledigen. Wie wunderbar wäre es, wenn das wirklich funktionieren würde. Ich war bei so vielen Wahlen in den letzten Jahren dabei, wo immer wieder die Böseren gewonnen haben, ja, wo immer wieder eine aufkeimende jugendliche positiv hoffnungsvolle Bewegung im Keim erstickt wurde. Insofern vielleicht hat das Ganze eine Chance und Iran hatte schon immer großen Nachahmungsfaktor, wenn etwas im Iran passiert ist, in Bezug auf die Islamische Revolution, aber auch in Bezug dann 2009 bei der Grünen Bewegung. Danach ist auch der arabische Frühling hat begonnen. Insofern, vielleicht werden diese Proteste wirklich zu dieser Revolution führen, von Frauen angeführt, die dann dieses Regime stürzen. Insofern, vielleicht entwickelt sich ja was Positives und dann sind wir dabei, weil wir hinsehen und Aufmerksamkeit geschaffen haben für die Menschen, die gerade für Freiheit und Frieden auf die Straße gehen.
Okay, an diesem vielleicht werde ich mich jetzt auch festhalten in den nächsten Tagen und Wochen. Nathalie, vielen Dank, dass du uns heute eine gute Stunde lang zumindest versucht hast, zu helfen, dabei das besser zu verstehen. Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine große Hilfe. Danke für deine Zeit und ja, wir gucken weiterhin, würde ich sagen.
Danke dir.
Das war eine gute Stunde mit der Journalistin Nathalie Amiri. Und ich glaube, eins ist klar geworden, es ist kompliziert im Iran. Aber ich finde, jetzt ist genau die richtige Zeit, sich näher damit zu beschäftigen. Wie Nathalie schon sagt, die mutigen Proteste der Iranerinnen und Iraner machen einem nochmal bewusst, was für Freiheiten, Rechte und Stabilität wir hier bei uns haben und wie wertvoll das ist. Und ich bin auch sicher, dass das, was wir vielleicht heute Neues über den Iran gelernt haben, uns eher früher als später wieder nutzen wird, um die Geschehnisse in anderen Teilen der Welt besser nachzuvollziehen. Zumindest geht es mir immer wieder so, seit ich mich intensiver mit Politik beschäftige. Deshalb und weil wir auch nach über 6 Wochen nicht aufhören dürfen, hinzuschauen und darüber zu sprechen, was im Iran passiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freundinnen, Kollegen, Familien und auf Social Media teilt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich außerdem Nathalies Buch sehr empfehlen. Zwischen den Welten, von Macht und Ohnmacht im Iran heißt es. Und darin steht ein Satz, der heute fast prophetisch wirkt. Wenn sich im Iran einmal etwas verändern sollte, schreibt Nathalie, hin zum Guten, in meinem demokratisch-freiheitlichen Verständnis, dann durch die Frauen. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram, Twitter, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue gute Stunde. Falls ihr bis dahin noch was anderes zu hören braucht, gerade ist Legion Hacking Anonymous gestartet. Der neue Podcast von den Machern von Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen.
Greetings, citizens of the world.
Sie legen sich mit Firmen an, mit Organisationen und mit ganzen Staaten.
This is a message from Anonymous.
Anonymous, das Hacker-Kollektiv ist wieder da. Von vielen gefeiert und von anderen gefürchtet. Zuletzt haben sie im Frühjahr Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt.
Anonymous has declared war on Russia.
Aber wer ist Anonymous? Ich bin Kesch Rauberos. Im neuen Podcast Legion, Hacking Anonymous, suchen wir nach Antworten. Wir reisen quer durch Europa, treffen Informantinnen, HackerInnen und erzählen eine Geschichte, bei der man nicht so genau weiß, wer sind eigentlich die Guten und wer sind die Bösen.
We are Anonymous. We are Legion.
Legion, Hacking Anonymous. Ein Podcast von RBB, NDR und Andan. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD.
Expect us.
Expect us. Expect us.
Deutschland 3000 ist ein Podcast von Funk und Enjoy vom NDR. Redaktion: Isabella Schreier, Aline König und David Schöne. Produktion: Isabella Schreier. Social Media: Julika Bickel. Sounddesign: Soundquadrat.